HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Selten kommt man dazu, alle Dinge, die sich im Lauf der Jahre so im Haushalt angesammelt haben, einzeln in die Hand zu nehmen, anzuschauen und zu entscheiden, wie es mit ihnen weitergehen soll. Beste Gelegenheit dafür ist ein Umzug. Diese Erfahrung haben wir wohl alle schon mal gemacht. Kaum jemand aber wird sich vorstellen können, was es bedeutet, ein ganzes Museum mit einer riesigen Sammlung von Dingen auszuräumen, um den Umzug eines großen Teils dieser Objekte in ein neues Haus vorzubereiten. Genau das geschieht seit Anfang 2017 im Ethnologischen Museum Berlin-Dahlem. Und Matthias Farke, der Chefrestaurator, ist dort Herr der Dinge. Er und seine Kollegen können eines nicht, was ich bei meinem letzten Umzug ausgiebig genossen habe, jede Menge Sachen verschenken oder gar wegwerfen. Herzlich willkommen im Doppelkopf, Matthias Farke, mit Barbara Henke im Studio. Ja, oder können Sie das vielleicht doch, Dinge wegwerfen,
ja.
Vielleicht Dubletten entsorgen?
Das wäre eine gute Gelegenheit, sollte man meinen, aber genau das kann natürlich ein Museum nicht. Es wird, na klar, eine Bestandsaufnahme bei solchen Gelegenheiten immer vorgenommen. Diese Bestandsaufnahme geht auch schon sehr viel früher los, weil die Planungen ja sehr viel früher beginnen müssen, also wirklich mehrere Jahre Vorlauf. Aber stimmt schon, wir können nichts wegwerfen. Wir haben einen Auftrag, wir sind eine Bundeseinrichtung und haben also auch eine Verpflichtung, den vor uns...
Sie gehören uns allen.
Genau, sie gehören uns allen. Wir haben die Verpflichtung, den uns vorhergehenden und natürlich auch den nachfolgenden Generationen. Und deswegen können wir natürlich sowas nicht machen, was man im Privathaushalt machen könnte.
Wir sprechen von insgesamt 23.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf 2 Etagen. Die entstehen in der Mitte Berlins im Humboldt-Forum. So wird der Neubau des einstigen Schlosses genannt. Einziehen werden dort das Museum für asiatische Kunst und eben Ihr Haus, das Ethnologische Museum. Matthias Wager, und da sprechen wir jetzt von 20.000 Dingen, die dorthin ziehen werden. Wie lässt sich beschreiben, was alles dabei ist, was dazugehört?
Naja, eigentlich alles, was so ein ethnologisches Museum zu bieten hat. Wir haben also im Humboldt-Forum eine Ausstellungsfläche von etwas über 10.000 Quadratmetern, wo eben diese rund 20.000 Objekte untergebracht werden müssen. Und da sind vom kleinen Ohrflock zum Beispiel aus der Südsee oder einem Schmuckgehänge aus den Weiten des amerikanischen Raumes bis hin zu großen Südseebooten, die dann auch locker mal so verpackt an die 16 Meter Transportkiste mitbringen, alles dabei.
Also die Völkerkundler, die gesammelt haben, die haben sich für alles interessiert. Die wollten eigentlich vom Ziel her dokumentieren, wie der gesamte Alltag und auch die Festtage eines Völkchens vonstatten geht. Das kann also Tafelgeschirr sein, Jagdutensilien und eben auch bis hin zu Herrschaftszeichen und alles.
Ja, da ist vom Herrschaftszeichen, also vom, in unserem Verständnis vom Zepter oder ähnlichen Insignien, bis hin zum Thron und wenn es noch möglich war, auch das Haus, wo der drin stand, alles dabei. Geschirr, da sind Kleidung dabei, Alltagskleidung genauso wie eben besagte Herrschaftskleidung, Festtagskleidung. Kleidung, all das ist dabei, teilweise eben auch mit Materialien und Ausmaterialien gefertigt, die natürlich in unserem Bereich überhaupt nicht bekannt waren zu der Zeit. Man hatte eben Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts den Anspruch, diese Völkerschaften, wo eben jetzt der Einfluss der Europäer sichtbar wurde und man Angst hatte, sie gehen unter, in ihre Gesamtheit zu bewahren und im Museum quasi für die Nachwelt zu konservieren.
Diese ganzen Dinge, die wurden im Lauf von etwa 300 Jahren aus aller Welt nach Berlin gebracht. Ursprünglich mal in der Kunstkammer untergebracht, die sich im Schloss befand. Insofern kehrt doch einiges tatsächlich zurück
Ganz
an
richtig.
Den Ort des Sammlungsbeginns. Und seit 150 Jahren schon rund hat diese Sammlung als eigenständiges Museum in Berlin gearbeitet.
Ja, man hat, genau wie Sie sagen, die völkerkundlichen Sammlungen waren so die Keimzelle des Ganzen. Und auch da hat man sehr viel schon gesammelt. Und die Räumlichkeiten, verschiedene Räumlichkeiten in Berlin, platzten aus allen Nähten. Und das war eigentlich so die Startschuss um 1880, dass man sagte, okay, jetzt machen wir aus diesen Sammlungen auch ein regelrechtes Museum und macht dazu auch einen, aus unserer Sicht auch heute noch sehr fortschrittlichen Plan, dies wirklich in neuen Gebäuden, ursprünglich eigentlich geplant, nach den verschiedenen Kontinenten ausgerichtet, unterzubringen. Und das war dann der Startschuss, um in Dahlem dann diesen Komplex zu erstellen.
Wobei ja im Hintergrund die Idee war, Dahlem könnte mal ein deutsches Oxford werden. Ne?
Ja, das war genau um 1900 so der Plan. Hatte damit zu tun, dass man eben sagt, okay, wir versammeln da alles, was Rang und Namen hat, auch an Wissenschaft. Es war ja auch Universitäten, es waren andere Institute, kaiserliche Institute, auch dort schon teilweise vertreten. Und da wollte man eben so einen Wissenschaftsstandort da insgesamt konzentrieren.
Manche dieser Pläne wurden zerschlagen vom Verlauf des Ersten Weltkriegs. Manche dann erst recht vom Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegsgeschichte des geteilten Deutschlands mit dem geteilten Berlin. Aber Sie sind gekommen ans Ethnologische Museum im Jahr 2016, Matthias Farke. Hatten Sie da eigentlich, solange die Sammlung noch aufgebaut stand und wir als Publikum kommen konnten, hatten Sie da genügend Zeit, sich wenigstens die Dinge genau anzuschauen, die zur Dauerausstellung damals gehörten und die ja sicher als erste in Frage kamen, um zu sagen, die nehmen wir auch mit in die neue Mitte.
Ja, die Ausstellung hatten ja seit ungefähr 1972, wo sie eröffnet wurden, einen gewissen Stellenwert. Also nicht nur zu dem Zeitpunkt, auch schon vorher als Besucher hatte ich natürlich Gelegenheit, die Sammlung auch mal zu besuchen und zu sehen, was es alles da gibt. Insofern wusste ich schon, worauf ich mich einlasse. Das Gesamtprojekt hat mich natürlich interessiert mit dem Hintergrund des Humboldt-Forums im Schloss. Aber wie groß das Projekt wird und welche Ausmaße es hat, das habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht erahnen können.
Während des Normalbetriebs haben sich in Dahlem bis zu 9 Restauratoren um die Objekte gekümmert. Und sie haben inzwischen dieses Team aufgestockt. Bis zu 70 Leute arbeiten, aber nicht alle gleichzeitig.
Nein, ja, also das ist richtig. Wir haben 9 feste Restauratoren, die sich auf die verschiedenen Materialgattungen aus den verschiedenen Erdteilen sozusagen spezialisiert haben. Man, für einige Häuser würde man sagen, das sind ja schon recht viele, aber für die große Sammlung, wir reden für über 500.000 Objekte, ist das schon relativ wenig. Und da war es einfach nötig, in der Vorbereitung diesen Bestand aufzustocken. Wir haben jetzt für das Projekt Humboldt Forum insgesamt 29 Restauratoren, also rund 20 Restauratoren zusätzlich eingestellt. Dazu kommen noch Werkvertregler in verschiedenen Teams und in verschiedenen Größen, die aber auch nur von Zeit zu Zeit an verschiedenen Objekten, Objektgattungen arbeiten, sodass wir dann auf tatsächlich 60 bis 70 Restauratoren alles in allem zusammenkommen.
Und die kümmern sich jetzt liebevoll und mit all ihren Kenntnissen um etwa 20.000 Stücke, die umziehen sollen.
Richtig.
Nun kann man lesen, dass das Museum insgesamt eine Sammlung hat, die mehr als 500.000 Dinge beherbergt. Was machen Sie denn nun mit den 480.000, die übrig bleiben?
Ja, es sind sogar ein bisschen mehr als 480, weil allein gezählt und nach den Unterlagen dokumentiert sind wir ungefähr bei einer Zahl von 520.000. So. Also es ist auch ein bisschen mehr als die 500.000. Plus tatsächlich etwas größere Summe X, die dazukommen, die also auch in den letzten Jahren noch nicht erfasst werden konnten. Die bleiben alle in Dahlem. Die haben ihren Standort in Dahlem. Da werden auch also die Depots entsprechend weiterhin bestehen bleiben. Die Objekte, die teilweise aus der alten Dauerausstellung jetzt nicht mit ins Schloss kommen, müssen natürlich neue Depotplätze in Dahlem auch finden. Sodass man dann sagen kann, okay, Dahlem, ganz in der Idee des Wissenschaftsstandortes, kann es eigentlich genau das auch wieder werden. Es wird vielleicht eine wissenschaftliche Öffentlichkeit sein, die dann genau diese Sachen zugänglich erhält, wo dann auch mit den Objekten geforscht werden kann, wo eben auch die Referenzsammlungen besucht werden können. Es ist eben dann nicht mehr die Öffentlichkeit, die jetzt direkt ins Schloss kommt, aber eben eine wissenschaftliche Öffentlichkeit oder auch aus den Herkunftsgesellschaften. Diese Menschen können alle dann natürlich nach Dahlem kommen.
Der Umzug hat ja bereits begonnen, obwohl noch immer die Bauarbeiten laufen. Besonders große Objekte, die müssen rein, bevor alle Wände, alle Decken, alle Böden geschlossen sind. Und deswegen ging durch die Zeitungen im Frühjahr 2018 ein spektakulärer Transport. Da wurde das Südseeboot oder Luvboot von Dahlem aus ins Schloss transportiert. Ein 16 Meter langes Schiff, 4 Tonnen schwer. Es hat mal bis zu 50 Männer aufgenommen des Volkes der Luv im heutigen Neuguinea, ja, wenn die entweder auf Handelsfahrten gingen oder womöglich kriegerische Auseinandersetzungen mit Nachbarvölkern bestehen wollten. Was haben Sie denn mit diesem langen Holzschiff und seinen Palmblattsegeln vor dem Transport angestellt?
Naja, es war wie andere Boote auch eins der Highlights in der Ausstellung in Dahlem über die vielen Jahre hinweg. Und da war natürlich aufgrund auch des Zeitraums, wir müssen überlegen, auch fast ein halbes Jahrhundert Ausstellungsgeschichte geht an solchen Objekten nicht spurlos vorüber. Auch wenn sie im Museum ausgestellt sind, altern sie natürlich. Gerade Materialien wie Palmblätter, wie Hanfschnüre, Palmblattfasern überhaupt. Das ganze Boot ist ein hochseefähiges Boot mit Ausleger und entsprechend konnte es gesegelt und gerudert werden, bzw. gepaddelt werden. Ist ein Boot, was von der Bauart im Kielbereich wie ein Einbaum gebaut wurde und darauf wurden dann die folgenden Plankengänge, man könnte sagen, aufgenäht, aufgeschnürt. Das ist also ein Boot, was komplett metallfrei hergestellt ist und nur mit diesen Pflanzenfasernverbindungen zusammengehalten
und
wird.
Und da musste viel repariert werden?
Ja, da war schon relativ viel. Also wenn man sich überlegt, es hat natürlich schon ein gewisses Alter ohnehin mitgebracht. Das Holz war stark abgebaut. Man kann also sagen, die Festigkeit von frischen, von rezenten Holz war bei diesem Holz oder bei diesem Boot nicht mehr so gegeben. Insofern waren Festigungsarbeiten nötig. Wir mussten auch natürlich kontrollieren, ob es nicht einen Insektenbefall, also Nagelinsekten, ähnliches gegeben hat. Wir wussten aus der Dokumentation, dass zu früheren Zeiten mal einen nicht so netten Termitenbefall gegeben hat. Solche Überraschungen wollten wir natürlich entsprechend gewärtig sein, dass uns sowas nicht passiert. Insofern wurde das Boot, man kann sagen, in die kleinstmöglichen Anteile zerlegt. Auch diese Anteile, wie gesagt, sind sehr groß geblieben, weil, wie gesagt, der Rumpf allein schon mit den knapp 16 Metern natürlich nicht zerlegt werden konnte. Aber wir haben die Takelage abgenommen, haben die Segel abgenommen, die Paddel und sowas ausgebaut, was möglich war, ohne jetzt einen zu großen Eingriff in die historische Substanz zu tun. Diese Sachen wurden dann einzeln entsprechend verpackt, nachdem sie eben gereinigt wurden, konserviert wurden, gefestigt wurden und für den Transport auf diese Weise schon mal vorbereitet.
Bei Schiffen sind ja erfahrungsgemäß die Segel ein besonders sensibler Bereich. Die können schnell reißen, die können Löcher kriegen und so weiter.
Das ist auch bei diesen Materialien so. Wir haben es hier nicht mit Segeltuch im europäischen Sinne zu tun, sondern wir haben es eher mit quasi gewebten oder geflochtenen Matten zu tun, die oftmals eben aus Palmmaterial und Ähnlichem hergestellt sind. Das sind also Segel, die kann ich nicht einfach wie ein modernes Segel zusammenrollen, in den Segelsack stecken und fertig ist der Transport, sondern die mussten praktisch in ihrer aufgespannten Lage entsprechend fixiert werden und in dieser Größe dann auch im überwiegend diagonal schräg in entsprechende Transportgestelle in den Transportkisten eingepasst werden. Und das hatte zur Folge, dass die Transportkisten teilweise sehr groß wurden, sehr hoch wurden. Und da ist eben bezogen auf die später geplanten Transporte, Brückenüberhänge, Ampeln und all solche Hindernisse, auch Baumkronen spielen da eine Rolle, durften die Kisten nicht höher als 4,20 Meter werden. Und wir mussten entsprechend die Packungmaße dann so 4,20
Meter Kiste, ich meine, so ein normales Zimmer hat 2,30 Meter.
Ja, in so einer Kiste kann man wohnen, das kann man schon sagen. Ja. Also wir hatten durchaus beeindruckende Formate und wir waren aber an diese Höhe gebunden und einige Kisten haben das Problem so gelöst, dass die Objekte dann, die Segel beispielsweise, Takelage, diagonal eingebracht wurden und dann sind die Kisten halt ein bisschen breiter geworden. Sprich, was in der Höhe dann nicht mehr ging, musste dann in der Breite zugelegt werden und auf diese Weise wurden auch die Transportkisten optimiert. Und bei einigen hatten wir wirklich den Platz sehr gut berechnet. Da war dann rechts und links wirklich nur noch 2 Zentimeter Luft und das hat auch gut funktioniert.
So ist das Humboldt-Paket entstanden, das dann auf einen Tieflader gepackt vom Süden Berlins, von Dahlem, hochgefahren ist. Ich nehme an, mitten in der Nacht zu seinem neuen Heim. Aber bevor das geschehen konnte, gab es ja noch den großen Kampf gegen die kleinen lebenden Wesen, die in den Booten stecken. Dazu gleich mehr. Einen Titel der spanischen Gruppe Presuntos Implicados wünscht sich Matthias Farke. Hören wir also Como Hemos Cambiado.
Ha quedado aquella amistad, así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado.
Wie sehr wir uns verändert haben. Thema der Gruppe Presuntos Implicados. Und Matthias Farke ist zu Gast bei Barbara Henke im heutigen Doppelkopf, der Restaurator, der leitende Restaurator am Ethnologischen Museum Berlin und zurzeit beschäftigt mit rund 20.000 Dingen im Museum, die alle in das Schloss ziehen sollen, das in Berlins Mitte entsteht und als Humboldt-Forum später dienen wird und die Gäste aus aller Welt zu den Objekten aus aller Welt einlädt. Beim Besuch in Dahlem, Matthias Farke, konnte ich ja diese riesige Hülle aus Aluminiumfolie sehen, die am Ende jedes Restaurierungsablaufs für kurze Zeit das Domizil wird für alle Dinge, alle Objekte, um die Sie sich vorher mit Ihren Kollegen gekümmert haben. Da wurde also auch das gigantische Luftboot mitsamt seiner Verpackungskiste reingestellt und dann wurde diese Aluminiumhülle aufgeblasen?
Ja, so kann man sich vorstellen. Also diese Aluminiumhülle haben wir für diese Großobjekte gebraucht, weil wir eben keine ausreichend große Kammer hatten, um diese Sachen zu behandeln. Hintergrund ist einfach, so wie eben dieses Luftboot, auch die anderen Boote, auch Häuser aus der Südsee, die wir für den Umzug verpackt haben. Wir wollten diese Objekte umziehen und nicht noch eventuell irgendwelche unerwünschten Bewohner, irgendwelche Krabbeltierchen. Es kann zum Beispiel der bekannte, typische, allgemein bekannte Holzwurm sein. Es können aber auch Exoten sein, wie Termiten und ähnliche freundliche Mitbewohner, die man natürlich nicht haben will.
Und auch so Bewächse wie Schimmel? Kommt sowas auch
im Museum Schimmel vor? Ist da eigentlich nicht das Problem, weil das kann man eben, wir reden ja von Objekten, die in der Zeit in der Ausstellung waren. Und da wir da ein kontrolliertes Klima haben, ist das eigentlich bei uns kein Problem.
Also es geht wirklich nur Bakterien
um kleinste Krabbeltierchen, Insekten, Schadnager im Sinne von größeren Bereich Säugetiere sind bei uns nicht zu erwarten. Das ist also über die Monitoring- und Überwachungsmethoden sichergestellt. Hier geht es also hauptsächlich um Insekten und dafür war einfach bei uns der Plan, das gilt für alle Objekte von groß bis klein, so eben auch für diese großen, dass nach der Restaurierung hier, die großen waren schon teilweise in ihre Kisten verpackt, eine sogenannte Entwesungskampagne gestartet wurde. Das ist ein Prozess, wo im Verlauf von ungefähr 3 Wochen
also diese Wesen müssen weg, man entwest.
Das ist das Wortspiel, wenn
das Sie so wollen. Das könnte man mit Vereisung ja auch machen. Warum nicht
ein gigantischer Kühlschrank? Genau, es gibt für diese sogenannte Entwesung durchaus verschiedene Methoden. Ein gigantischer Kühlschrank wäre eine Methode durchaus gewesen. Nur, da wir es ja mit Materialien zu tun haben, die auch von sich einen gewissen Anspruch haben hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, hinsichtlich ihrer Überlieferungszustandes, ist dann immer die Anwendung von Kälte nicht so günstig. Man könnte auch mit höheren Temperaturen arbeiten. Ja. Das hat aber auch Auswirkungen.
Ach, speziell bei Holz. Holz lebt
auf Holz,
ja immer. Ne?
Wir haben Harze dabei, wir haben Wachse und solche Sachen, die natürlich temperatursensibel sind, wenn Sie an die Bemalung denken. Wir haben hier, reden ja nicht nur hier von rohem Holz, sondern wir haben Pflanzenfasern dabei, wir haben Bemalung dabei, wir haben also Fassungen drauf. Insofern mussten wir eine Möglichkeit finden, eine Entwesung zu fahren, ohne all diese Materialien irgendwie zu beeinträchtigen. Und da war einfach die Methode, dass wir die Umgebungsatmosphäre verwenden. Also das, was wir alle atmen, die Luft, die wir haben, diese Atmosphäre reduziert einfach um ihren Sauerstoffgehalt. Und das wird einfach in diesen, ja, aus speziell Aluminium bedampfter Folie ein riesiges Zelt quasi hergestellt, eingeblasen. Und ist klar, wenn ich dann die Luft, die ich da einblase, um den Sauerstoffanteil reduziere, dann kriege ich zumindest alle diese Wesen entwest, die auf Sauerstoff angewiesen
sind.
Man
spricht ja vulgo von Stickstoff, nicht? Also man erstickt da drin? Würde das zutreffen?
Ja, das wäre auch noch ein Wortspiel, was man nehmen könnte. Aber das Ersticken kommt natürlich durch die Abwesenheit von Sauerstoff zustande. Und das ist eigentlich der Wirkmechanismus.
Und ganz ohne Gift.
Und dadurch ist man, ja, man hat also mehrere Vorteile. Man arbeitet also mit der Umgebungsatmosphäre, die ohnehin da ist. Man arbeitet bei normalem Druck, man muss also keinen Überdruck oder Unterdruck aufbauen. Man hat keine zusätzlichen Chemikalien im Einsatz, die dann nicht nur eingesetzt, sondern die auch entsorgt werden müssen. Man ist also sehr ökologisch. Es ist auch ein sehr effektives Verfahren, weil ich eben mit der Umgebungsatmosphäre arbeite und damit sowohl die ökologischen als auch die effektiven und ökonomischen Kriterien komplett alle erfülle. Und es ist natürlich in dieser Form auch, dass ein geschlossenes System dann ist, dass das aufgebaut wird, auch sehr sicher im Umgang. Also man muss auch nicht befürchten, dass die Mitarbeiter, die damit betreut sind, überhaupt irgendwelche Gefahren ausgesetzt sind.
Es gibt ja noch ein ganz besonders großes und nicht zuletzt deshalb auch berühmtes Objekt. Es handelt sich um ein Haus, ein sogenanntes Männerhaus, das zu bestimmten Übergangsfestivitäten im Lebensalter der Männer einer bestimmten Bevölkerung verwendet wurde. Das ist das sogenannte Paar-Lau-Haus. Ich habe gelesen, das besteht aus mindestens 245 Einzelteilen, aber gebaut worden ist es so um 1907 ohne einen einzigen Nagel. Also alles wurde irgendwie verzapft miteinander.
Genau, kein Nagel, keine Schraube. Also auch das ist ein ähnlich wie beim Luftboot eine Konstruktion, die tatsächlich metallfrei auskommt. Und dann mit ähnlichen Materialien ausgeführt. Also wir haben Holz, wir haben sogenannte Palmblattschindeln, also eine Dachdeckung aus Palmblättern sozusagen. Es sind Zapfenverbindungen, es sind geschnürte, gebundene Verbindungen dabei. Das alles zusammengenommen macht dann diese Besonderheit natürlich aus, inklusive der Bemalung, also große Teile sind da eben sehr schön ausgemalt. Es handelt sich um ein Kulthaus für Initiationszwecke. Also das ist eben ein Initiationshaus von Männern. Und es wird, das ist das Schöne, im Humboldt-Forum dann auch so ausgestellt, wie wir es aus Platzgründen im Dahlem nicht ausstellen konnten. Es wird ein bisschen größer gestellt und wir haben eine Möglichkeit, auch einen Bereich im Haus zu zeigen, dass man auch in das Haus von Besucher reingucken kann, um auch nicht nur von außen die bemalten Giebel zu sehen und Deckung, sondern eben auch im Haus zu sehen, was da so zu sehen sein wird. Dann. Das will ich nicht alles verraten, aber es wird mehr zu sehen sein davon als in Dahlem. Mhm.
Ihre Kollegen vom Asiatischen Museum verfahren etwas anders. Die bringen nicht alle Objekte am Stück in den Schlossbau hinein, sondern die bauen teilweise im Schloss erst die Dinge zusammen. Also zum Beispiel eine Höhle, die dort aufgebaut wird, die kommt in Einzelteilen und die wird auch erst vor Ort bemalt. Da entstehen also sozusagen auch Repliken zum Teil. Warum musste denn so ein Riesending wie etwa dieses Palauhaus unbedingt als Ganzes transportiert werden, wenn man es doch auch im Humboldt-Forum hätte zusammenstecken können?
Naja, es ist tatsächlich in Einzelteilen transportiert. Also auch das hätten wir nicht im Ganzen transportieren können. Aber auch da war natürlich der Objektschutzgedanke natürlich führend in der Vorbereitung. Wir haben es nur so weit zerlegt, wie es vom Objekt eben möglich war, ohne eben zu stark.
Und da blieb es immer noch als solches
und
groß.
Und Teile waren einfach sehr groß. Mhm. Trotzdem waren diese Teile sehr groß. Mhm. Und ja, eben Giebelwände und andere Großteile kann man natürlich dann auch nicht kürzen. Das ist ja natürlich ähnlich wie bei den Bootsteilen. Ich kann Maste nur in ihrer Länge transportieren und kann sie nicht einfach absägen oder kürzen. Das wäre natürlich nicht möglich. Und insofern blieben natürlich selbst die Einzelteile eben recht umfangreich.
Die Sammlungspolitik des damaligen Völkerkundemuseums prägte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vor allem ein Mann, der erste Direktor, Adolf Bastian. Der bestellte bei Forschungsreisenden und bei eigens ausgeschickten Expeditionen gezielt Gegenstände von Ethnien, also Volksgruppen, von denen er glaubte, sie würden bald untergehen. Wenn er nun recht hatte, dann besteht ja keine Chance heute mehr, sich authentischen Rat und Beistand einzuholen von eben diesen Völkern.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das schon erwähnte Luftboot, das ist ein Fall, wo man sagen kann, genau darum handelt es sich. Dieses Boot, was über lange Generationen dieses Volkes auf der Insel Luf verwendet wurde, in dieser Form, es ist eine überlieferte Tradition, ist letztendlich der letzte Vertreter seiner Gattung. Also es ist danach ein solches Boot nicht mehr gebaut worden. Schlichtweg ist, weil es diese Ethnie nicht mehr gibt. Die Ethnie ist in der Zeit untergegangen, also Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestorben. Und auch eventuell Nachfahren von denen sind nicht mehr vorhanden, also könnten nicht mehr befragt werden. In anderen Fällen ist es aber zum Glück anders gelaufen. Insofern war nicht nur Bastian, sondern auch seine Zeitgenossen zwar sehr vorsichtig und haben da sehr, sehr viel gesammelt unter diesem Aspekt, aber haben glücklicherweise nicht überall Recht behalten, sondern es gibt zum Glück noch ein paar Völkerschaften, wie sie damals bezeichnet wurden, wo eben Ethnien und Vertreter auch heute noch da sind. Und da kommen eigentlich unsere Referenzsammlungen ins Spiel, weil das sind ja oftmals Kulturgesellschaften, die über keine oder nur eine sehr begrenzte Überlieferung im Sinne einer europäischen Überlieferung durch Schrift und Bild verfügen, die also das nur mündlich weitergegeben haben und die kommen dann, und das schon seit vielen Jahren, gern auch eben in unser Museum, um letztendlich Vertreter der Kulturgüter ihres Volkes im Museum zu sehen. Und mit diesen arbeiten wir auch seither sehr gut zusammen, um uns letztendlich auch von denen in ihrer Überlieferung sagen zu lassen, was wir über die Objekte vielleicht noch nicht wissen und denen wiederum die Gelegenheit zu geben, Objekte und Gerät zu sehen, was in ihrer Überlieferung so heute nicht mehr existiert.
Das ist ja eigentlich eine relativ junge Entwicklung erst noch, dass Völkerschaften auf der Suche sind, weil sie entdeckt haben, das gehört zu ihrer Identität dazu, auf der Suche sind nach Erbstücken der Vergangenheit und sich genauer damit auseinandersetzen wollen.
Natürlich ist die moderne Zeit auch dort angekommen und es ist für diese Ethnien, heute kriegen wir eben Besuch von Indigenen, die sich genau an solche Objekte hier angucken können, weil sie in der Überlieferung vor Ort eben nicht mehr existieren. Oder in anderen Fällen gibt es auch Beispiele von südamerikanischen Ethnien, die bei uns überlieferte Kultobjekte finden, uns über ihre Verwendung informieren. bei einigen wenigen ist es sogar gelungen, die Verbindung zu den einzelnen Herstellern über die Familienbanden der Indigenen aufzudecken. Wir haben ja letztendlich nicht nur die gegenständlichen überlieferten Reste von oder Ergänzungen von diesen Kulturen bei uns, sondern wir haben ja auch Schrift- und Tonaufzeichnungen, manchmal eben auch frühe Filmdokumente. Und wenn es dann gelingt, dass solche indigenen Vertreter auf Tondokumenten oder idealerweise sogar noch Bilddokumenten ihre Vorfahren zu identifizieren und dann sogar ja, Herstellungsmarken und ähnliches an Objekten uns zu erklären und darauf zu identifizieren, ist das natürlich für die Wissenschaft ein unheimlicher Fortschritt, der ohne diese Zusammenarbeit nie möglich wäre.
Damit hätten natürlich Adolf Bastian und seine Zeitgenossen nicht gerechnet, dass 150 Jahre später Besucher aus aller Welt kommen, um die Objekte ihrer Vorfahren sehen zu können.
Also insofern ist das aus unserer Sicht heute eine sehr günstige Fügung, dass es so möglich ist, aber die Akribie, mit der gesammelt wurde, ist eben auch damals zu der Zeit und dass wirklich auch Forschungsreisenden und Expeditionen genau mit diesem Auftrag losgeschickt wurden und sehr gezielt und auch sehr nach damaligem Stand wissenschaftlich fundiert gesammelt haben, ist das Fund, mit dem wir auch heute letztendlich wuchern können.
Diese Begegnung mit den Hinterlassenschaften der eigenen Ahnen kann natürlich auch dazu führen, zu sagen, ihr habt das bei uns weggeholt, dafür gab es keine Verträge mit unseren Vorfahren, dafür habt ihr auch nicht gerade gut gezahlt. Wie sieht es aus mit sogenannten Restitutionsforderungen?
Das ist durchaus ein Thema. Also es wird ja bei der heutigen Diskussion darum auch sehr schnell vergessen, dass nicht alles an Objekten, was auch im Schloss ausgestellt werden soll, mit Blut behaftet ist und an allen Objekten Blut kleben würde. Es gibt sicherlich komplett illegale Wege aus heutiger Sicht, die auch damals schon illegal einzustufen waren, wenn man nur Stichwort Raubgrabung und letztendlich widerrechtliche Aneignung einfach mal übernimmt. Auch das hätte schon nach damaligem Recht dann irgendwie geahndet werden müssen.
Und da stellt sich dann wirklich auch heute noch die Frage, wem gehört das denn?
Richtig. Und wenn es möglich ist, tatsächlich dann einem Kulturkreis oder einem indigenen Vertreter einer Gruppe oder einem Stamm, wie auch immer, solche Sachen zuzuordnen und die Ansprüche gerechtfertigt sind, dann wird auch genau das getan. Also dann werden auch tatsächlich mit umfangreichen Gesprächen diese Sachen aufgeklärt und dann kommt es auch dazu, dass Objekte tatsächlich rückübertragen werden.
Haben Sie auch schon zu tun gehabt mit diesem speziellen Problem, dass unter den ethnologischen Objekten Kultgegenstände sein können, die in der Gesellschaft, aus der sie geholt worden sind, selbst mit bestimmten Tabus belegt werden? Also Dinge dürfen nur gesehen werden von bestimmten Menschen, benutzt werden von bestimmten Menschen. Mhm. Und wo eben dann jetzt die Forderung gestellt wird, das gehört nicht in die Öffentlichkeit.
Richtig. Und da kommen eben dann Dinge zur Sprache, dass zum Beispiel bestimmte kultische, religiös bedeutsame Objekte nur von Männern oder eben auch nur von Frauen betrachtet, beziehungsweise auch nur berührt werden dürfen. Ich meine, man muss sich vorstellen, es ist eine Sammlung, wenn es in so einem Depot historisch wächst, dann werden Objekte nach Objektgattung oder nach Größe, Form und Farbe sortiert. Da kommt es dann eben vor, dass natürlich zum Beispiel kultisch bedeutsame Figuren oder Darstellungen, die in der Wahrnehmung der Indigenen natürlich wie menschliche Wesen behandelt werden, dass die nicht einfach so aus dem Glasschrank rausgucken dürfen, wenn sie dann in die falsche Richtung gucken oder wenn zwei Objekte sich dann sozusagen im gleichen Schrank begegnen, die auf keinen Fall in ihrem richtigen Leben zusammengehören.
Zum Beispiel Verkörperungen der eigenen Ahnen.
Zum Beispiel,
mit
ja,
denen muss man umgehen wie mit Lebewesen.
Genau, die werden dann entsprechend auch mit kultischen Gesängen dann besänftigt, werden auf ihren neuen Standort sozusagen ja, eingetaktet, würde man modern sagen. Und dann sind wir für diese Hinweise dankbar, die natürlich in der Überlieferung in keiner Weise mit transportiert wurden. Also das sind einfach Sachen, die wir schlichtweg nicht wissen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir Objekte, die gar nicht in die Öffentlichkeit dürfen, dann auch nicht zeigen werden. Und die dann eben für die Indigenen okay sind zu zeigen, werden dann auch mit einer Ritushandlung dann entsprechend besänftigt oder auf ihre neue Funktion sozusagen gebracht, damit es eben aus ihrer Sicht für nachfolgende Kulturen ihrer Herkunft dann auch kein Problem darstellt, dass diese Objekte so gezeigt werden.
Der leitende Restaurator muss vielleicht nicht dabei sein, aber er ist neugierig drauf und wird sicherlich auch teilnehmen.
Ich werde dabei teilnehmen, weil es ist durchaus erhellend, wenn man miterlebt, wie sie mit diesen Objekten umgehen. Es ist eben was völlig anderes, was wir als Schamanfigur oder als typische Fall auch so Ahnenpfähle und ähnliche Sachen ansprechen. Das sind für diese Vertreter wirklich lebende Wesen, die natürlich ihre eigene Geschichte erzählen und die natürlich auch befragt werden, ob es so okay ist, wie man jetzt mit ihnen umgeht. Und das sind die Antworten, die für uns dann spannend sind.
Matthias Farke bei HR2 Kultur vom Ethnologischen Museum Berlin hat sich Marius Müller-Westernhagen gewünscht. Der ist nun dran mit seinem Lied Freiheit.
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit.
Den Titel Freiheit von und mit Marius Müller-Westernhagen wählte Matthias Farke für HR2 Kultur. Und mit ihm im Doppelkopf ist heute Barbara Henke. Matthias Farke, ich stelle mir Ihre Arbeit, das Restaurieren, zugleich als sehr mühsam und als sehr reizvoll vor. Natürlich, weil es eine große Vielfalt an wertvollen Objekten ist, mit denen Sie sich beschäftigen, aber auch, weil diese nun wiederum aus einer Menge ganz unterschiedlicher Materialien bestehen. Ich habe mal angefangen, eine Liste zu machen. Das ging gar nicht. Nur so ein paar Materialgruppen mal genannt. Steine und Edelsteine, diverse Holzarten, andere Pflanzen, Textilien aus Wolle, Seide, aus anderen Stoffen, eine sehr, sehr große Gruppe organischer Materialien, tierischer oder auch menschlicher Herkunft, wie Haare, Leder, Knochen, Federn, Därme und so weiter. Kein Kenner des Restaurierens kann in der Lage sein, mit all dem angemessen umzugehen.
Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Es gibt seit den letzten, man kann sagen, 20 Jahren eine Spezialisierung, glücklicherweise auch innerhalb der Gruppe der Restauratoren. Es wird eine regelrechte Ausbildung mit Studium inzwischen überall etabliert, durchgeführt. Es gibt eine Spezialisierung auf mittlerweile über 20 Fachrichtungen oder Fachgruppengebiete innerhalb der Restaurierung, wo zum Beispiel verschiedenste Materialien mit abgedeckt sind. Also nicht nur diese klassischen Beispiele, Gemälderestaurator, Holzrestaurator, Steinrestaurator, sondern heute gibt es eben noch entsprechende Untergruppen. Es gibt natürlich Papierrestauratoren, die sich von der Malerei auf Papier bis hin zu Akten und Ähnlichem aus Papier spezialisieren. Es gibt heute natürlich Restauratoren für Fotos, für Foto, Film und Datenträger, also auch für alle modernen Medien, die uns umgeben. Auch das ist alles schon letztendlich Thema für die Restaurierung, bis hin natürlich in unsere zurückreichende Vorgeschichte, wo dann eben andere Materialien eine Rolle spielen. Das kann einer alleine sicherlich nicht leisten. Deswegen haben wir eben inzwischen für dieses Projekt ein großes Team aufgebaut. Wir haben für das Projekt insgesamt jetzt nahezu 30 Restauratoren verpflichtet, plus eine Anzahl noch freier Restauratoren, sodass wir mit 60, 70 Restauratoren insgesamt an den verschiedensten Vorbereitungen sind. Und da werden dann alle Spezialgebiete eigentlich mit erschlagen und abgedeckt. Und das ist eigentlich auch der große Vorteil bei diesem Projekt, dass die Vielzahl von Materialien eben zum Glück auch mit einer Vielzahl von Spezialisten erledigt und bearbeitet werden kann.
Manchmal hört sich's an wie im Krankenhaus, wenn Restauratoren über ihre Arbeit sprechen. Da heißt es dann, wir machen eine Rundumversorgung. Von der Erstaufnahme, ich sag in Klammern Anamnese, des Patienten, ja, Diagnose, Therapie, womöglich kommt dann auch noch in eine Quarantäne zwischendurch, ne? So kann man das ja bezeichnen.
Das ist durchaus richtig, ja.
Und dann eben, bis man glaubt, der Patient ist stabil genug, um entlassen zu werden.
Ja, und das Entlassen ist dann meistens so das, was wir jetzt für das Humboldt-Forum vorbereiten. Entlassen in die Ausstellung und da wird dann der Patient, um im Bild zu bleiben, das Objekt in der Vitrine oder anders ausgestellt. Auch Quarantäne wird durchaus verhängt für Objekte, gerade organische Objekte, die aus verschiedenen Quellen stammen oder die auch über verschiedene Wege ins Museum gekommen sind. Da besteht immer die Gefahr, dass sie eben zum Beispiel Schadinsekten mitbringen, dass sie von Pilz und anderen schädigenden Zusätzen, die man nicht haben will, befallen sind. Dann kommen die in Quarantäne, werden behandelt, werden gereinigt, werden desinfiziert, um auch in so einem Bild zu bleiben, was man natürlich auch bei der Patientenversorgung mit hat. Und wenn das alles erfolgreich war und der Patient stabil ist, kann man das Objekt ausstellen, richtig.
Es gilt die Devise vom Schwarzraum zum Weißraum, also von dem Raum, in dem die belasteten Objekte sind, hin zu dem, in dem die cleanen Objekte sind.
Ja, auch das
und
ist ein
Bild. Und dazwischen liegt etwas, das nennen Sie Restaurierungsstraße. Das ist keineswegs ein Förderband.
Ja, man könnte es meinen. Restaurierungsstraße ist eigentlich bei uns mehr aus der räumlichen Situation heraus entstanden. Wir haben also in einem sehr langen Raum, der ursprünglich ein Wechselausstellungsraum war, auf knapp 1000 Quadratmetern, für diesen Zweck, für dieses Projekt eine Restaurierungsfläche bestehend aus vielen Einzelstationen errichtet. Viele assoziieren das tatsächlich mit einem Förderband, auch wenn natürlich da kein Förderband läuft. so ganz von der Hand zu weisen ist das gar nicht, weil wir haben natürlich mit diesen vielen tausend Objekten auch nur ein begrenztes Zeitpensum, wo wir es dann schaffen müssen. Insofern haben wir in dieser Straße, wie wir es nennen, verschiedene Stationen, die von der Objektannahme, also die erste Aufnahme des Objektes, Zustandserfassung, bis hin zu den durchzuführenden Maßnahmen, reinigen, konservieren im Sinne von festigen Oberflächen, Malereien zum Beispiel, Bemalung, stabilisieren, irgendwelche Ergänzungen, wenn Teile brüchig sind oder wenn Teile entsprechend versprödet sind, so zu stabilisieren, dass sie eben ohne Materialverlust ausgestellt werden können, bis hin zu einer sogenannten Primärverpackung. Das ist also eine vorbereitende Verpackung, die dann schon für den Transport mit vorbereitet wird, um einfach auch diese Zeiträume so effektiv zu nutzen, um dann auch die späteren Transporte schon mit vorzubereiten. Also das läuft dann alles in dieser Strecke ab. Dazu werden natürlich auch Stationen noch eingefügt, wo dokumentiert wird. Das heißt also, die ganzen Arbeiten werden mit Wort und Bild fotografisch natürlich auch und im Text festgehalten, werden in einem System digital abgelegt, um dann eben auch all diese Maßnahmen recherchierbar zu machen und für die Nachwelt zu sichern.
Man spricht ja in dem Zusammenhang von Restaurierungstiefe. Und das muss entschieden werden von den zuständigen Mitarbeitern. Wie weit gehen wir? Wie tief gehen wir? Das ist ganz ähnlich wie bei der Wiederherstellung oder Glättung oder Reparatur von Gemälden. Fülle ich nun einfach Fehlstellen auf? Versuche ich dafür sogar den Farbstoff, den vielleicht Herr van Gogh verwendet hat oder ein anderer großer Künstler, wiederherzustellen? Muss dafür vielleicht Tiere töten, um dieses Material herzukriegen? Also Restaurierungstiefe ist Entscheidungssache. Und ich glaube, da kommt man dann manchmal an einen Punkt, wo man eigentlich nicht mehr restauriert, sondern rekonstruiert.
Ja, es ist für dieses Projekt eigentlich relativ klar. Die Restaurierungstiefe wird so flach gehalten, wie es hier geht. Das heißt also, rekonstruierende Maßnahmen, größere Ergänzungen und alles findet bei uns für diesen Zweck nicht statt. Das heißt, wir reduzieren tatsächlich die Maßnahmen auf die konservatorisch wichtigen Dinge. Reinigen, festigen, stabilisieren, konsolidieren. Alles, was eine umfangreichere Ergänzung nötig ist, wo tatsächlich Rekonstruktion nötig sind, das wird nicht vorgenommen. Ästhetische Ansprüche werden in dieser Tiefe tatsächlich nicht befriedigt.
Aber zum Beispiel für das berühmte Palau-Haus war es nötig, ein komplett neues Dach zu schaffen.
Ja.
Und da sollten möglichst Materialien hergebracht werden von der Insel, von den Palmen, die dort heute wachsen. Also ganz frisches, natürliches Material.
Ja, das war eine dieser Entscheidungen, weil das Altmaterial nicht mehr verwendet werden konnte, war einfach die Entscheidung, zeigen wir ein Haus ohne Eindeckung, rekonstruieren wir mit Fremdmaterial oder versuchen wir wirklich ein möglichst identisches Material zu bekommen, was dann das Gesamtobjekt wieder zusammenfügt. Und hier war es so, dass nach Abwägung aller Möglichkeiten es tatsächlich so ist, dass wir eine Eindeckung mit entsprechend frischen, modernen Palmblattmaterial für vertretbar halten. Aber auch dieses wird natürlich nach konservatorischen Gesichtspunkten behandelt. Also wir müssen natürlich sicher gehen, dass kein Schimmel, keine Insekten und sowas eingeschleppt werden. Und dann wird die Deckung auch mit Vertretern aus Palau erfolgen. Das heißt also, wir werden da mit Indigenen zusammenarbeiten. Mhm. Weil klar, wenn ich einen europäischen Dachdecker, selbst wenn er auf Weichdächer spezialisiert ist, aber überwiegend nur mit Rohr und Binsen arbeitet, dann kann der nicht unbedingt mit Palmblatt arbeiten. Und deswegen wollen wir dann natürlich auch diesem Anspruch genügen.
Alle Materialien, die nicht Stein sind, ja, arbeiten irgendwie und sind vergänglich auf
ihre
eigene Art. Ich habe zum Beispiel sehr bedauert, dass ich nur noch ein Abbild sehen konnte von einem Prestigeobjekt, einem Federgürtel aus Pflanzenfasern, der ursprünglich mit roten Specht und grün schillernden Entenfedern versehen war. Man kennt das auch von Ausgrabungen in der Grube Messel bei Darmstadt in Hessen. Mhm. Da kommen Dinge ans Tageslicht und kaum sind sie in unserer Luft, verändern sie ihre Farbe, schillern nicht mehr.
Ja.
Schade.
Das ist ein Problem, das bei archäologischen Objekten wie in diesem Fall dann durchaus häufig zu betrachten ist. Bei Federn und ähnlichen Materialien ist es tatsächlich so, dass je nachdem, ob man es mit gefärbten Federn zu tun hat oder mit Farbfedern oder mit Federn, die eben unter einer bestimmten Lichtbrechung dann ihren Farbeffekt eigentlich uns zeigen, da kommt es wirklich drauf an, wie sind die überliefert. Und wenn dann die Bedingungen von außen nicht optimal sind, sodass dann eben Farbstoffe sich abbauen, Farbstoffe, die eben auch für andere Zwecke und zu anderen Zeiten und anderen Bedingungen eingebracht wurden, die sind dann eben unter Umständen nicht so stabil, dass sie heute noch auch ihre originale Farbigkeit zeigen. Wenn es dann noch Dokumentationen gibt, wie diese Federn ursprünglich ausgesehen haben, dann kriegt man zumindest eine Ahnung, was der Hintergrund ist. Aber das Problem kennen wir ja aus anderen Bereichen auch, dass ja Ölgemälde, die entsprechend schon ein paar hundert Jahre auf dem Buckel haben, heute durch Veränderung ihres Farbaufbaus nicht mehr dieselbe Farbigkeit haben. Also das ist ein Problem, was die Restaurierung überall leider begleitet.
In Ihrem persönlichen Werdegang, Matthias Farke, stand und steht, denke ich, im Mittelpunkt, was präventive Konservierung genannt wird. Sie sind als Herr der Dinge auch ein Herr der Vitrinen. Und während 8 Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei der Firma Glasbau Hahn in Frankfurt haben Sie einige Herausforderungen bewältigt, die sich stellen, wenn man Dinge zeigen will, aber diesen Dingen dabei Gefahr droht. Das Prinzip Vitrine ist entscheidend, habe ich jedenfalls den Eindruck. Nur man muss wissen, ob die Materialien, die für den Bau der Vitrine verwendet worden sind, nicht womöglich selbst schädlich sind.
Ja, das ist eigentlich genau der Punkt. Also ähnlich wie es in der Restaurierungsentwicklung natürlich Materialien gab, die im besten Wissen in die Materialien der Objekte eingebracht wurden, gibt es die Idee der Vitrine, einer Schauschrankes, um Objekte zu präsentieren, ist ja auch schon mehrere hundert Jahre alt, wenn man so will. Auch die ersten
früher noch nicht luftdicht abgeschlossen, heute ja.
War natürlich andere Konstruktion. Es waren also mehr Schränke, die dann mal einfach Sichtfenster hatten, mal dann auch schon verglast wurden, bis dann eben so diese Rahmenkonstruktion im 19. Jahrhundert, der einer Schauvitrine eigentlich entstand. Ja, das waren auch letztendlich eine Entwicklung von einem reinen Präsentations- und Schaumöbel hin zu einem, ja, ich würde heute sagen, zu einem aktiven Teil der präventiven Konservierung. Das heißt, eine Vitrine heutiger Bauart muss sehr viel mehr sein als nur einfach ein Schauschrank. Die Ganzglasvitrine, also das Weglassen von Rahmenverbindungen, das wurde dann eben mit den 1930er Jahren möglich. Das heißt, im 19. Jahrhundert brauchte man eben Rahmenverbindungen. Das war dann eben mit modernen Klebstoffen, die zur Zeit entwickelt wurden, konnte man darauf verzichten. Man konnte ganz im Sinne der Bauhausidee alles reduzieren, das Objekt, was ausgestellt wird, in den Mittelpunkt rücken. Die Vitrine war dann nur noch die schützende Hülle sozusagen. Und heute ist sie eigentlich noch viel mehr. Heute kann eine Vitrine, so sie richtig ausgeführt und geplant ist, eine eigene Atmosphäre für das Objekt im Inneren der Vitrine herstellen, was das Objekt braucht. Also sprich, ich habe einen Ausstellungsraum, der natürlich nach den Annehmlichkeiten für Besucher ausgerüstet ist, aber in der Vitrine herrscht vielleicht ein ganz anderes Klima, eine ganz andere Bedingung, die dem Objekt zuträglich ist. Und das stellt die Vitrine sicher. Feuchtigkeit ist das Stichwort überhaupt. Also man kann Vitrinen passiv klimatisieren oder aktiv. Die ideale Weise ist eben aktiv, die Luftfeuchtigkeit so herzustellen, dass sie autark im Inneren funktioniert. Ich kann eine Vitrine aber auch zum Beispiel, wir hatten schon über die Entwesung gesprochen, so ausrüsten, dass Abbauprozesse, die durch Oxidation zum Beispiel hervorgerufen werden, in der Vitrine nicht passieren. Das heißt, also ich kann Sauerstoff aus der Vitrine aussperren. Ich kann aber auch Edelgase verwenden, um eine Atmosphäre zu schaffen, die eben dem Objektmaterial sehr zuträglich ist, wovon natürlich der Besucher gar nicht sehen braucht. Das heißt, es sind alles Sachen, die im Verborgenen passieren, die letztendlich dazu dienen, das meint eigentlich die präventive Konservierung, die Atmosphäre direkt in Umgebung der Objekte so zu optimieren, in der Vitrine das herzustellen, ohne dass der Besucher dadurch gestört wird oder von dem Eigentlichen mit dem Betrachten des Objektes abgelenkt wird.
Die Vitrinen stehen in den Sälen der Museen, aber diese Säle haben auch wiederum ihr Klima. Und das ist insgesamt so eine Sache. Nicht nur wegen der gezeigten Kostbarkeiten, sondern auch wegen uns, die wir da hineingehen. Ich erlebe es manchmal als zu kalt oder zu warm. Oder ich empfinde einen heftigen Luftzug. Ja. Oder es herrscht das Gegenteil, nämlich stickige, stehende Luft. Ist das eigentlich so problematisch? Gibt es da keine Lösung?
Eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich könnte man Museumsbauten so gestalten, auch klimatisch so gestalten, dass es für die Besucher und für die Menschen, die sich darin aufhalten, angenehm ist. Und letztendlich die Objekte trotzdem keinen Schaden nehmen. Die einfachste Version wäre, einfach ein Klima herzustellen, wie es auch in anderen technisch belüfteten Bereichen hergestellt wird, wo es eben den Menschen dann entsprechend mit den Parametern gut geht. Und das Klima für die Objekte davon abzukoppeln. Sprich, Vitrinen auszulegen, die ein eigenes, autarkes Klima für die jeweiligen Objekte, die in ihnen ausgestellt sind, herstellen. Aus meiner Sicht wird noch sehr viel weniger an der Vitrinentechnik verbaut, was heute eigentlich technisch problemlos möglich ist, wofür es überall schon Lösungen gibt. Da ist man immer noch dem Irrweg verhaftet, dass man über die Raumklimaanlage all diese Parameter meint, mit erledigen zu können. Und das ist ein Zielkonflikt, der weltweit so nicht gelöst werden kann.
Manche Museumsarchitekten schließen das Sonnenlicht aus, indem sie gleich Fenster losbauen und halten die Luft der Umgebung, soweit es geht, halt draußen. Der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses nach den Plänen von Franco Stella orientiert sich aber nicht am modernen Museumsbau, sondern vor allem an den alten, ehemaligen Fassaden des Schlosses, wie sie Andreas Schlüter gestaltet hatte, was ja von Anfang an und noch bis heute Anlass für immer wieder heftigen Streit ist. Was erwarten Sie, Matthias Farke? Wird das Humboldt-Forum im neuen Schloss als Heimat des ethnologischen Museums gut funktionieren?
Wir werden es sehen. Wir haben einen modernen Bau, der alle Probleme eines historischen Schlosses sozusagen inkludiert. Und mit diesen Problemen müssen wir technisch und ausstellungsmäßig klarkommen. Und insofern bleibt abzuwarten, wie allen Beteiligten es gelingt, daraus wirklich ein gutes Museum zu machen.
Dann wünsche ich Ihnen dafür, Ihnen persönlich viel Erfolg. Matthias Farke, vielen Dank für Ihren Besuch im Doppelkopf. Dem Herrn der Dinge alles Gute für einen pannenfreien Umzug seiner 20.000 Sachen.
Ja, vielen Dank.
Barbara Henke sagt auf Wiederhören und abschließend nun Phil Collins mit seinem Hit Another Day in Paradise.